Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Was bringt dich so richtig auf die Palme? Ich habe neulich mit einem gestressten Vater gesprochen, als gestresster Vater. Und wir haben Trost beieinander gefunden, denn wir haben gemerkt, in jeder Familie mit Kindern gibt es eine Gemeinsamkeit. Kinder, ohne dass man es ihnen groß beibringt, haben ganz schnell raus, wie sie ihre Geschwisterkinder oder ihre Eltern auf die Palme bringen können. Kennt ihr das? Okay, ich merke, ihr kennt's. Bei uns Erwachsenen ist das ja auch so. Wir kennen einander und wir kennen unsere Schwachpunkte. Wir wissen, was den anderen auf die Palme bringt, also so richtig zur Weißglut bringt. Und ich glaube, jeder von uns hat so einen Punkt mindestens, der ihn selber auf die Palme bringt. Bei mir ist das so, der Punkt Pünktlichkeit. Ich bin sehr gerne pünktlich. Und wenn ich mich verabredet habe und Leute kommen zu spät, dann kann mich das auf die Palme bringen. Noch schlimmer, wenn ich mich zusammen mit anderen verabredet habe, also wenn wir gemeinsam aufbrechen wollen und jemand kommt zu spät und verzögert meinen Aufbruch, sodass auch ich zu spät komme, das bringt mich so richtig auf die Palme. Was bringt dich auf die Palme? Wer bringt dich auf die Palme? Und was, wenn Jesus dich auf die Palme bringt, wenn Jesus uns auf die Palme bringt? Ich bitte mal um die erste Folie für die Predigtpräsentation. Palmsonntag, wenn Jesus uns auf die Palme bringt. Darf man das überhaupt so sagen, dass Jesus jemanden auf die Palme bringt? In dem Ereignis, das dem Palmsonntag seinen Namen gegeben hat, werden drei verschiedene Menschengruppen tatsächlich auf die Palme gebracht durch das, was Jesus tut. Ich lese uns Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen, alle Welt läuft ihm nach. Bis hierher der Abschnitt, der dem Palmsonntag seinen Namen gegeben hat. Ich möchte die Verse kurz mit euch durchgehen und gucken, was hat das denn mit unserem Leben zu tun? Was passiert, wenn Jesus uns, wenn Jesus dich auf die Palme bringt? Der Bericht beginnt mit einer Zeitangabe am nächsten Tag. Und deswegen ist es gut, wenn wir wissen, was vorher passiert ist, damit wir wissen, was mit dem nächsten Tag gemeint war. Am Tag davor hat Jesus an einem Abendessen teilgenommen, das am Sabbat stattfand. steht dort 6 Tage vor dem Passafest, nach griechischer Zeitrechnung eine Woche davor, vor dem Sabbat, an dem das Passafest gefeiert wurde. Also wir befinden uns tatsächlich an einem Sonntag, Sabbat wird ja samstags gefeiert, an dem Sonntag vor dem Passafest, an dem wir heute in unserer Kultur oder in unserem Kalender Ostern feiern. Das Passafest war so angelegt vom Alten Testament her, dass jeder, der es irgendwie möglich machen konnte, nach Jerusalem reiste und dort dieses Fest mitfeierte. Es gab so 3 große Pilgerfeste und das Passafest gehörte mit dazu. Deswegen befanden sich Menschenmengen in Jerusalem wie am Alltag sonst nicht. Jeder musste nach Möglichkeit nach Jerusalem reisen. Kurz vorher, es wird berichtet in Kapitel 11, Johannes 11, also ein Kapitel vorher, hat Jesus seinen Freund Lazarus vom Tod auferweckt. Und diese Auferweckung von Lazarus, die hatte sich herumgesprochen. Lazarus, ein Mann, der schon 4 Tage tot war, der schon 4 Tage im Grab lag, wo man sagte, Jesus, lass den mal besser liegen, der riecht schon wie so ein toter Fisch. Und Jesus holt diesen Mann aus dem Grab raus und diese Sensation hat sich rumgesprochen. Die Menschen, die das gesehen haben, die haben das rumerzählt und dadurch waren jetzt sehr viele Menschen auf Jesus aufmerksam geworden. Sie wollten Jesus sehen und sie nehmen Palmzweige. In den anderen Evangelien steht, dass sie auch noch Kleider auf die Erde legten. Und diese Palmzweige sind schon im Alten Testament ein Zeichen der Ehrerbietung gewesen, der Freude und des Jubels. Ich habe gedacht, was haben wir so für Zeichen der Freude und des Jubels, für Zeichen eines Ehrenerweises. Und da ich gestern mit meinem Sohn Micha auf einem Handballspiel war, kam mir direkt das Bild vom Sport. Und wir haben sicher noch die Bilder im Sinn. 2014, Fanmeile in Berlin, WM. Und das sah etwa so aus, da wurden keine Palmzweige gewedelt, obwohl Berlin ja die grüne Stadt heißt, gibt es dort meines Wissens nicht so viele Palmen. Man hat Deutschlandflaggen gewedelt vor lauter Freude und Jubel und um die Nationalmannschaft zu ehren und den Sieg zu feiern. Ich weiß, dass diese Symbolik der Deutschlandflaggen für manche sehr böse Erinnerungen hochruft. Viele Jüngere können das nicht nachvollziehen, weil wir das Dritte Reich nicht miterlebt haben, wo diese Nationalflaggen eine ganz andere, bittere Bedeutung hatten. Heute ist es so, dass wir diese Fahnen wieder wedeln als Ausdruck von Freude und von Ehrerbietung. Also so muss man sich das vorstellen. Und die Menge ruft jetzt, als Jesus kommt, Jesus etwas zu. Und sie zitieren dabei aus einem Psalm. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um Jesus zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. In vielen Übersetzungen, Bibelübersetzungen steht hier das aus dem Aramäischen stammende Wort Hosanna. Hilf, Herr, hier auch in vielen und anderen Übersetzungen übersetzt mit gepriesen sei Gott. Hosanna, Hosianna, also daher kommt dieses Wort. Und es wird der gepriesen, Jesus, als der, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Das politische Klima zur Zeit, als Jesus kam, war so, dass man sich sehnlichst einen Befreier gewünscht hat. Jule hat das im Musikteil schon erwähnt, dass wir diesen Wunsch ja auch oft haben, dass Jesus wiederkommt und die Missstände, die wir erleben, denen ein Ende macht. Ich glaube, dass viele Flüchtlinge, wenn sie eine Beziehung zu Jesus hätten, sich wünschen würden, dass Jesus kommt. Und die, die sie drangsalieren, aus dem Programm nimmt und Freiheit ihnen gibt. Wir erleben selber Situationen in unserem Leben, wo wir uns Jesus als sichtbaren, unübersehbaren Befreier wünschen. Und dieses Klima herrschte damals zu der Zeit, als Jesus kam. Und es brodelte nahezu, weil Palästina von den Römern besetzt war. Palästina war unter der Besatzungsmacht. Und wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass diese Fanmeile, die dort in Jerusalem aufgebaut war, unter sehr wachsamen Augen der römischen Kohorten, der römischen Soldaten beobachtet wurde. Die Volksmenge erkannte, jetzt war er da, der von Gott gesandte König, der im Alten Testament angekündigt war. Warum zitieren die gerade diesen Psalm? Ich meine, es gab ja 150 Psalmen. Warum suchen die sich gerade im Psalm 118 raus? Das hat eine gewisse Bewandtnis. Der Psalm 118 gehörte zu den Psalmen, die eine Woche später am Passafest gebetet wurden, gesungen wurden vielleicht, um Gott zu ehren, um die Befreiung, die Gott aus Ägypten gewährt hatte, dem Volk Israel, viele, viele Jahre zuvor, zu feiern. Und zugleich erinnerte man sich auch durch diesen Psalm daran, Gott würde eines Tages einen Retter schicken, seinen Messias, seinen Gesalbten, der das Volk wieder zu seiner alten Größe zurückführen würde, der Jerusalem wieder zur richtigen Regierungsstadt machen würde und das Königtum von Israel wieder aufbauen würde, ja, der es von den Besatzungsmächten befreien würde. Das Volk erkannte in Jesus diesen Messias und rief ihn diesem Psalm, der eine Woche später ohnehin gesungen worden wäre, schon jetzt zu, um ihn als König willkommen zu heißen. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. Der Esel ist ein junger Esel ist kein Kampftier. Das ist nicht so ein typisches Machtsymbol, mit dem ein Herrscher aufgetreten wäre, um seine ganze Macht zu demonstrieren. Ich glaube, kein deutscher Kaiser, von keinem deutschen Kaiser existiert ein Standbild mit einem Esel unter ihm, sondern es sind eher so stramme Hengste, die sich dann nochmal aufbäumen, um die ganze Macht zu demonstrieren. Es gab Könige in Israel, die auf Maultieren ritten, aber ein Fohlen war nicht dabei, soweit wir das wissen. Der Esel, der junge Esel, war kein Zeichen von Macht. Johannes zitiert hier aus Sacharja 9, Vers 9. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Zion ist ein Berg in Jerusalem und wurde später auch als Synonym für Jerusalem genommen, als Synonym für den Thron Gottes, für den Thron des Messias, für den Tempel. Also Volk von Zion heißt hier, spricht dir das Volk Israel an. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Sacharja 9, Vers 9 geht dann weiter. Juble laut, oder ich lese nochmal, juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Das wird jetzt hier im Johannesevangelium nicht mehr zitiert, aber steht in Sacharja 9, Vers 9. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Also der Esel ist eher ein Zeichen von Demut, nicht ein Zeichen von Macht, nicht ein Zeichen, das Zeichen, dass ein Despot an den Tag legen würde, um seine ganze Macht zu demonstrieren, sondern ein Zeichen von Demut. Jesus, der König, kommt nicht als der, der seine ganze Macht demonstriert, sondern als der Diener der Menschen, als der Diener Gottes, der seine ganze Demut demonstriert, indem er in die Stadt Jerusalem auf diesem jungen Esel einreitet. Und dieses Ereignis, was bis hierhin geschildert wird, bringt drei Personengruppen tatsächlich auf die Palme. Zunächst die Jünger, denn die verstehen überhaupt nichts. Kennst du die Situation? Nicht zu verstehen, also mich bringt sowas echt auf die Palme. Wenn ich den Eindruck habe, da müsste man was verstehen und ich verstehe es nicht, das bringt mich auch auf die Palme. Das Volk, das wird jetzt hier in diesem Abschnitt nicht mehr behandelt, wie das auf die Palme gebracht wird, aber das Volk ist erst total begeistert und wird später völlig enttäuscht, wenige Tage später. Die Pharisäer, sie fühlen sich bedroht und fühlen sich auch auf die Palme gebracht durch das, was Jesus tut. Lass uns das kurz noch etwas genauer betrachten. Johannes schreibt, dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit geoffenbart war, erinnerten die sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Jünger verstehen nicht, dass Jesus hier als König empfangen wird. Die Jünger sehen wahrscheinlich auch, wie brisant dieser triumphale Einzug oder dieser triumphale Empfang in Jerusalem für sie ausgehen kann. Vorher hatten sie auch gesagt, lass uns nicht nach Jerusalem gehen, das ist gefährlich. Und Jesus geht aber nach Jerusalem in dem Bewusstsein, dass er dort sterben würde. Er weiß genau, was er tut. Die Jünger verstehen gar nichts. Und sie denken vielleicht, Augen zu und durch, hoffentlich meldet es keiner der Soldaten und hoffentlich kommen wir hier lebend wieder raus. Sie verstehen nicht den Sinn, dass das Volk Jesus genauso behandelt, wie es ihm gebührt, als den König. Warum ist die Situation so brisant? Die Römer wurden vom Kaiser in Rom regiert und der Kaiser wurde als Gott verehrt. Und kein anderer Mensch im Römischen Reich durfte auch nur den Anschein erwecken, er würde sich als König feiern lassen. Kein anderer Mensch durfte jemand anderen als König, als Regierenden bezeichnen, als nur den Kaiser. Und jetzt ist hier die ganze Menschenmenge, die das nicht heimlich tut, sondern in aller Öffentlichkeit und Zeichen der Ehrerbietung Jesus entgegenbringt und ihn als König empfängt, den König von Israel. Das war wirklich brisant. Wie geht uns das in unserem Leben, wenn wir in Situationen kommen, wo wir gar nichts verstehen? Kennst du solche Situationen? Ich kenne diese Situation nur zu gut. Ich meine, ich bin kein dummer Mensch. Ich habe 2 Studien hinter mir und halte mich nicht für unintelligent. Und doch gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich gar nichts verstehe. Wo ich überzeugt davon bin, Jesus hat mich in eine bestimmte Richtung geführt und erlebe nachher, dass diese Führung sich nicht bestätigt. Und ich frage Gott, wie kann das sein? Jesus, wie kann das sein? Ich verstehe dich nicht. Warum führst du mich in diese Richtung oder habe ich dich vielleicht falsch verstanden? Kennt ihr solche Situationen? Wir erleben Fügungen und Führungen, die wir nicht verstehen. Wir erleben schwere Zeiten in unserem Leben, Nöte, Krankheiten und wir begegnen dem Tod, indem wir selber eine Todesnachricht für unser Leben bekommen oder einen geliebten Menschen verabschieden müssen, der stirbt. Und gerade solche Situationen können dazu führen, dass wir nichts verstehen, dass wir Jesus nicht verstehen und dass wir ganz starke Zweifel bekommen, ob Jesus wirklich der König ist, der alle Macht hat, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, so wie er es im Matthäus-Evangelium seinen Jüngern versprochen hat. Wie ist das mit den unerhörten Gebeten? Wir beten, was das Zeug hält, und Gott scheint zu schweigen. Gott, wo bist du? Jesus, wo bist du? Hast du nicht zugesagt, dass Gebete erhört werden und dass du immer ganz in unserer Nähe bist, bis ans Ende der Erde? Die Jünger erleben genau das. Sie verstehen nichts. Sie verstehen nicht den tieferen Sinn dieser Ehrerbietung durch das Volk. Sie verstehen auch nicht, dass das Volk Recht hat, wenn es Jesus als König empfängt. Und offensichtlich beteiligen sich die Jünger auch nicht an dieser Ehrerbietung. Aber eins tun die Jünger. Sie verstehen zwar nichts, aber sie bleiben dran. Und sie vertrauen auf Jesus, sie halten sich an ihm fest. Und ich glaube, dass die Jünger in dem Punkt uns ein großes Vorbild sein können, in Situationen, wo wir nichts verstehen, dran zu bleiben. Und vielleicht geht's uns dann so wie den Jüngern, dass wir im Rückblick, im Nachhinein erkennen, welchen Sinn die Situationen hatten, die wir durchgemacht haben, wo wir nichts verstanden haben. Die Jünger hatten es gut, die mussten nur eine Woche warten. Die Jünger hatten es aber auch schlecht, denn diese Woche war mit ganz starken Ängsten und Bedrohungen verbunden. Und als Jesus gekreuzigt wurde, da haben alle ihn verlassen. Und trotzdem sind sie dran geblieben. Und als Jesus nach der Auferstehung ihnen begegnet, da wird diese Beziehung zu Jesus fortgesetzt und Jesus erklärt ihnen sogar, welchen tieferen Sinn das hat, was in dem Alten Testament über ihn geschrieben steht, und warum er leiden, sterben und auferstehen musste. Ich möchte uns Mut machen, diese Geduld aufzubringen, dran zu bleiben und Jesus zu bitten, dass er uns hilft, dran zu bleiben und diese schweren Zeiten, diese Durststrecken, diese Strecken, wo wir nichts verstehen, durchzuhalten im Vertrauen, Jesus, du hältst mich dennoch fest. Die zweite Gruppe, um die es oder deren Reaktion geschildert wird, ist die Volksmenge. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Wunder sind für viele Menschen eine Motivation, sich auf Jesus einzulassen. Und wir hören auch heute, gerade in Ländern, wo über die Bibel nicht geredet werden darf, dass Menschen Wunder erleben und dadurch offen werden für Jesus. Wunder können ein Weg sein, Jesus kennenzulernen. Aber wenn Jesus nur der Wundertäter bleibt, dann ist das zu wenig. Dann ist das nicht das, wofür Jesus gekommen ist. Etwas früher im Johannesevangelium, Johannes 6, wird von einem Wunder berichtet. Jesus predigt sehr lange, keine Angst, ich werde heute nicht so lange predigen, ihr werdet alle pünktlich Mittag essen können, aber bei denen war es so, der hat sogar bis abends gepredigt und es wurde knapp mit dem Abendessen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Und das Wunder passiert, mehr als 5000 Menschen werden satt durch fast nichts, durch 5 Brote und 2 Fische. Und die Menschen sind so überwältigt von dem, was sie erlebt haben, dass sie Jesus zum König krönen wollen. Auch da schon. Sie wollen ihn zu ihrem Brotkönig machen, zu dem, der ihnen immer zu essen gibt. Ich glaube, die Predigt war schon sehr in den Hintergrund getreten. Das, was er gesagt hatte, war gleichgültig geworden. Dieser Mann, der gibt uns Brot, wir werden alle satt, der kümmert sich um uns. Und das ist ja schön, dass Jesus das tut. Das ist ja wichtig, dass wir Jesus als den kennenlernen, der uns versorgt, der auch in schwierigen Zeiten zu uns steht und uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Jesus selbst hat uns gelehrt, zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber wenn Jesus nur derjenige ist, der Wunder tut, und wir Jesus nur als den empfangen, der für uns etwas tut, mit der Frage, was bringt mir das? Hauptsache mir geht es gut. Und wenn wir Jesus nur so lange akzeptieren, wie es uns gut geht, so lange akzeptieren, wie unsere, meine Wünsche erfüllt werden, dann steht unser Glaube auf wackeligen Füßen. Was ist, wenn Jesus schwach erscheint, so wie es bei den Jüngern und auch beim Volk eine Woche später war? Was ist, wenn Jesus sich nicht als der Sieger zeigt und wenn wir ihn nicht im Licht der Auferstehung sehen, sondern den Eindruck haben, ihn eher im Dunkel des Kreuzes zu sehen? Wenn Jesus als der Verlierer dasteht und nicht die Hände vom Kreuz nimmt und sagt, hier bin ich bin der Weltveränderer, ich bin der Beweger, ich bin der Sieger. Wenn das erstmal ausbleibt, das Volk hat sich entschieden, in der Situation, wo es dann dadurch auf die Palme gebracht wurde, sich von Jesus abzuwenden. Noch nicht mal eine ganze Woche später schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die gleichen Menschen, die ihn jetzt als König empfangen, weil sie merken, jetzt bringt Jesus mir nichts mehr, beziehungsweise sie haben nicht durchschaut, dass ihnen der Tod von Jesus noch viel mehr brachte als Brot und Befreiung von den Römern, nämlich den Weg zu Gott als Vater wieder frei machte. Wie ist es, wenn wir erst begeistert sind von Jesus, weil er uns hilft, und dann Durststrecken durchstehen, wo wir uns fragen, wo bleibt denn die Hilfe, wo bleibt denn Gott? Darf Jesus so handeln, dass er uns scheinbar hängen lässt? Ich glaube ja, er darf das. Denn durch seinen Tod am Kreuz und indem wir seinen Tod am Kreuz für uns in Anspruch genommen, hat Jesus alle Rechte über unser Leben erworben. Wenn wir Jesus unsere Sünde geben, damit er sie vergibt, dann geben wir ihm zugleich alle Rechte ab auf unsere Selbstbestimmung, alle Rechte, selbst über unser Leben bestimmen zu dürfen. Und wir geben ihm zum Ausdruck, Jesus, du bist mein Retter, aber du bist auch mein König. Du bist der, der in meinem Leben das Sagen hat, absolut. Und wenn dieser zweite Aspekt ausbleibt, dann haben wir Jesus nicht wirklich in unserem Leben aufgenommen. Jesus darf so handeln, der hat alle Rechte daran erworben. Wir haben ihm unsere Sünden, wir geben ihm unsere Sünden, aber wir geben ihm auch die Kontrolle über unser Leben. Ich komme kurz zu der letzten Gruppe, die geschildert wird, die Pharisäer. Auch sie werden auf die Palme gebracht und bei denen beginnt das schon viel früher als hier. Das klingt fast resigniert, was sie hier sagen. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir nicht so nicht weiterkommen, alle Welt läuft ihm nach. Wahrscheinlich sehr übertrieben, aber alle, die in Jerusalem waren oder viele von denen, laufen Jesus nach. Was ist der Hintergrund? Ich habe gerade schon erwähnt, Jesus hat, das wird ein Kapitel vorher berichtet, Lazarus aus den Toten erweckt. Und das war so sensationell, dass viele, die dabei waren, gesagt haben, diesem Jesus werden wir folgen. Und die Pharisäer stehen dabei, beobachten das und sie merken plötzlich, ihr Ansehen, ihre Macht, ihr Einfluss auf das Volk geht flöten und geht auf diesen Jesus über, der das Volk in seinen Bann zieht. Und die Pharisäer fassen den Entschluss, Johannes 11, Vers 53 wird es berichtet, Jesus zu töten. Sie wollen ihn loswerden. Sie wollen mit diesem Jesus, der ihnen ihre Macht entzieht, der ihnen ihren Einfluss entzieht, nichts mehr zu tun haben. Etwas vor unserem Text in Johannes 12, Vers 10 wird dann gesagt, dass sie sogar den Lazarus töten wollen, weil der ja aus dem Toten auferweckt worden ist und so viele Menschen das mitbekommen haben. Wäre mal spannend gewesen, ob Jesus den zweites Mal auferweckt hätte, wird aber nicht berichtet, weil sie ihn nicht getötet haben. Die Pharisäer erleben Jesus als Bedrohung. Er bedroht ihr Ansehen und ihre Macht. Macht ist nicht unbedingt etwas Negatives, auch wenn wir sehr negative Dinge mit Macht verbinden. Macht ist dann negativ, wenn sie missbraucht wird. Wann wird Macht missbraucht? Wenn der, der die Macht hat, diese Macht nur zu seinem eigenen Nutzen ausnutzt, missbraucht. Macht ist aber auch sehr wichtig. Und Macht ist dann richtig eingesetzt und im Sinne Jesu eingesetzt, wenn sie Gottes Liebe in Gottes Liebe gebraucht wird und für andere gebraucht wird. Jesus sagt ja von sich selber, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Diese Macht ist nicht bedrohlich, sondern diese Macht ist genau das, was richtig in Gottes Sinne eingesetzt ist. Und so müssen wir ein richtiges Verhältnis zur Macht finden. Die Pharisäer haben ihre Macht missbraucht. Sie sehen ihren eigenen Einfluss, ihre Stellung schwinden und sehen sich bedroht durch Jesus. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, dann geben wir alle Rechte auf Selbstbestimmung auf. Jesus wird den Anspruch auf den Thron in deinem Leben geltend machen, wenn du ihn als König in dein Leben einlädst. Deine Macht wird eingegrenzt, zumindest die Macht, die du zu deinem eigenen Nutzen missbrauchst. Und ein tolles Beispiel, ein Vorbild ist für mich Johannes der Täufer, der einen riesen Einfluss hatte, dem viele Menschen nachliefen an den Jordan und sich von ihm taufen ließen und der viele Anhänger hatte. Und dann kommt Jesus an den Jordan, lässt sich von ihm taufen und Johannes tritt sofort seinen Einfluss und seine Macht und sein Ansehen ab und sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und das ist ein Vorbild für uns. Also mit dem Abnehmen ist jetzt nicht der Bauch gemeint, sondern gemeint ist, dass Jesus durch mein Leben größer wird und dass ich durch den Einfluss von Jesus immer kleiner werde und dass Menschen, die mir begegnen, nicht in erster Linie mich tollen Hecht sehen, sondern dass sie in mir und durch mich auf Jesus aufmerksam werden und sehen, wie groß Jesus ist. Das ist gemeint. Jemand, der das lernen wollte, um den es in der Predigt am letzten Sonntag ging, war Petrus. Petrus, ein Mann, der oft die Klappe aufgerissen hat, der vorlaut war und der einen großen Einfluss auf seine Mitjünger hatte. Und Jesus begegnet ihm, nachdem Petrus ihn verleugnet hat. am See Genezareth. Wir haben letzte Woche über diese Situation nachgedacht. Und der Bericht geht aber weiter als diese dreifache Frage, Petrus, hast du mich lieb? Jesus redet mit dem Petrus und macht ihm deutlich, Petrus, es wird eine Zeit in deinem Leben kommen, die du nicht mögen wirst. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, dir deinen eigenen Gürtel zu schnallen, sondern jemand anderes wird das für dich tun. Du wirst dich in die Abhängigkeit von anderen Menschen begeben müssen, weil du nicht mehr selbst für dich sorgen kannst. Für den Petrus ein ganz schwerer Brocken, den er schlucken musste, weil er ein Mensch war, der gewohnt war, auf eigenen Füßen zu stehen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Pharisäer bekommen diesen Ausblick, dass Jesus Anspruch auf ihr Leben hat. Und sie machen deutlich, mit so einem Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Nein, wir wollen ihn töten. Ich möchte schließen und uns diese drei Personengruppen noch einmal vor Augen stellen und uns fragen, wie begegnen wir dem König Jesus? Wie begegnest du dem König Jesus? Und ich habe die Reihenfolge umgedreht. Wir können Jesus so begegnen, dass wir sagen, wie die Pharisäer, wir lehnen dich als König ab. Das wäre sehr, sehr schade, wenn wir das tun. Denn Jesus meint es gut mit uns. Jesus möchte uns Gutes geben. Er hat nie versprochen, dass wir ein Leben ohne Probleme bekommen würden, wenn wir ihn annehmen. Aber ein Leben ohne Probleme hat keiner von uns, ob er nun mit Jesus lebt oder nicht. Aber Jesus hat uns versprochen, dass er in Problemen bei uns ist, dass er uns durchträgt und dass er derjenige ist, der uns Kraft gibt, auch in Problemen standzuhalten. Ich möchte uns Mut machen, diese Reaktion nicht nachzuahmen, die die Pharisäer haben, die Jesus ablehnen und mit so einem Jesus nichts zu tun haben wollen. Wir können auch Jesus wie die Volksmenge nur dann akzeptieren, wenn es uns dadurch gut geht. Das ist ja schön einfach. Erstmal, wenn es uns gut geht, Jesus zu akzeptieren, ihm zu danken. Aber zu dem, der uns gute Zeiten gibt, gehört auch der, der uns durch schwere Zeiten führt. Und ich möchte uns ermutigen, das auch zu akzeptieren, dass Jesus uns durch sehr, sehr schwere Zeiten führt, oft nicht zu verstehen, dass es uns so richtig auf die Palme bringt. Und dennoch, wie die Jünger, und ich komme zur letzten Reaktion, wie die Jünger auch dann vertrauen, wenn ich ihn nicht verstehe, wenn ich durch schwere Zeiten gehe, wenn Jesus ganz weit weg zu sein scheint, darauf zu vertrauen, Jesus, du bist trotzdem da. Ich habe dich erlebt als denjenigen, der mich trägt und ich will dir vertrauen, dass du es richtig machst, auch wenn ich momentan gar nichts verstehe. Wir lassen diese Folie noch einen Moment stehen und ich möchte uns einladen zu einer kurzen Zeit der Reflexion, wo wir über das Gehörte nachdenken und danach werden wir ein Lied singen auf Englisch, was diesen Abschnitt oder wo dieser Abschnitt zugrunde liegt, wo dieses Wort Hosanna in der Höhe oder wo das Wort Hosanna, Hosiana besungen wird, was die Volksmenge Jesus zugerufen hat.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.